Wir werden heute wieder einsteigen in unsere Bibelserie. Wir haben im Februar eine Pause eingelegt, oder im März eine Pause eingelegt, und heute wollen wir weitergehen, dieser Geschichte der Bibel entlang zu gehen. Die von euch, die dran sind, auch persönlich in der Bibel zu lesen, dort hat es keinen Unterbruch gegeben, laut dem Plan. Das könnte aber gleich heissen, dass der ein oder andere von euch vielleicht mittlerweile nicht mehr ganz up-to-date ist. Oder nicht mehr ganz im Verlauf des Plans. Und ich möchte es einfach nochmal betonen heute Morgen, das ist wirklich kein Problem. Bitte versucht nicht aufzuholen, was ihr verpasst habt, wenn ihr nicht auch Zeit und wirklich den Hunger danach habt. Sondern steigt wieder dort ein, wo heute dran ist, dort, wo der Plan heute ist. Ihr werdet insgesamt mehr von Gottes Wort in euch aufnehmen, als wenn ihr frustriert werdet, dass ihr hinten drin seid und aufhört zu lesen. Es ist einfacher, wieder einzusteigen. Vielleicht habt ihr dann eine Lücke und versteht nicht ganz, was zwischen ihnen passiert ist. Dann habt ihr vielleicht in der Ferien mal Zeit oder mal an einem Samstag oder an einem Sonntagnachmittag Zeit, mal einfach längere Zeit einfach mal zu lesen, was alles so passiert ist. Im Moment ist es ganz, ganz viele Geschichten, die passieren. Ein bisschen schöne Geschichten sind es gewesen, romantische Geschichten mit der Ruth, grausame Geschichten mit den Richtern, verwirrende Geschichten rund um das Königtum, das in Israel eingeführt worden ist. Aber auch Geschichten, die dazu da sind, dass, wenn wir sie lesen, dass sie uns als Nahrung dienen. Und es ist wie mit dem richtigen Essen. Wir müssen nicht immer wissen, was der Nährwert von einer Sache ist. Und alles verstehen, was im Nahrungsmittel drin steckt, damit es uns nährt. Es gibt Sachen, die besser nähren, es gibt Sachen, die weniger gut nähren. Aber die Bibel ist definitiv eines von diesen Nahrungsmitteln, die gut nährt für unseren Glauben, für unser Seelenleben, für unseren geistlichen Zustand. Es ist Gottes Wort. Und wenn wir es lesen, wenn wir es hören, nehmen wir es in uns auf. Und es macht etwas mit uns. Wir merken das vielleicht im Moment nicht immer gerade sofort, aber über die lange Zeit hinein ist es unser geistliches Grundnahrungsmittel, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sie in uns aufnehmen. Und das ist auch der wichtige Teil von dem ganzen Jahr, wo wir drinnen sind. Das ist nicht, dass es dann eins von dem Jahr soll abgeschlossen sein für uns, sondern es soll ein lebenslanger Prozess sein, sondern es ist ein Miteinander reingehen, um sich wieder eine Gewohnheit daraus zu machen, die Bibel zu lesen. Und heute machen wir auch in der Predigt wieder einen Schritt vorwärts. Ein bisschen grösserer Schritt. Wir haben aufgehört beim Bundesschluss am Sinai, wo der Michi Dufner da war und uns dort mit eingenommen hat in diese Geschichte. Und heute überspringen wir ein paar Sachen. Wir überspringen, wie das Volk ins Land gekommen ist, wie unter dem Josua das Land in Besitz genommen worden ist, wie unter den Richtern all das, was Gott irgendwie probiert hat zu machen, immer wieder zusammengebrochen ist und wie am Schluss vom Buch der Richter, wie es dort heisst, jeder hat gemacht, was ihn gut dünkt hat, und das Zeugnis vom Buch der Richter ist das, wenn jeder macht, was er für gut findet, kommt es nicht gut. Die Geschichte von der Ruth überspringen wir, wo sozusagen die Linie, die schlussendlich auf Jesus führt, wieder aufgenommen wird. In dem, dass sie und der Boas ein Kind haben. Und dort sind wir schon im Stammbaum von Jesus wieder drin. Die ganze Geschichte, die ganze Bibel, das hat uns der David letzte Woche gesagt, der David Kronau, nicht der aus der Bibel, dass sie herführt auf Jesus, dass er in der Schrift zu finden ist. Und heute kommen wir nach diesen Richtergeschichten, an einen Punkt, wo entscheidende Schritte geleitet werden. Der Samuel wäre dran. Er ist der letzte Richter. Aber und unter ihm passieren ganz entscheidende Sachen in Israel. Israel kommt ein König über. Das war nicht unbedingt das, was Gott als Absicht hatte für das Volk. Aber es war etwas, das nachher eine Geschichte massiv geprägt hat. Und dort, wo schlussendlich der David König wird, wo wieder ein Vorgeschmack kommt auf den Messias, der kommt. Aber die wichtigen Ereignisse haben häufig in unserem Leben, wie auch im, in der Bibel selber eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte, wo entscheidend ist, dass der nächste Schritt passieren kann. Und an dieser Weichenstellung, in dieser Vorgeschichte, begegnen wir der Hannah, der Mutter von Samuel. Die Geschichte von der Hannah ist die von einer, fängt an wie so eine moderne Patchwork-Familie an Weihnachten. Oder? Einmal im Jahr zieht die ganze Familie zum Heiligtum. Und eigentlich ist die Idee dort, Gott zu begegnen, ihn anzubeten. Aber was passiert ist, die ganze Familie ist nur im Streit. Und es heisst dort tatsächlich, das passiert jedes Jahr. Also es wäre mal ein wunderschöner Detail von der Geschichte, mal anzuschauen an Weihnachten. Oder? Jedes Jahr geht man in die Kirche oder feiert zusammen irgendwie ein Fest. Und alles, was passiert, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was an dem Heiligtum eigentlich wichtig wäre, dort das Opfer an Gott anzubeten, sondern es dreht sich alles um die Familie. Der Elkanah, der Mann von zwei Frauen, von der Hannah und der Penina, er probiert irgendwie die ganze Sache zusammenzuheben. Die Hannah ist in einer grossen Not, weil sie kein Kind haben kann. Und das ist zu dieser Zeit eine unheimlich grosse Schande gewesen. Das hat geheißen, etwas stimmt nicht mit dir. Das Segen von Gott ist nicht auf dir. Penina hat Kind, die andere Frau. Und der Elkanah probiert dann immer, die Hannah zu trösten und gibt ihr doppelt so viel Essen wie der Penina. So ein guter Plan von dem Mann, oder? Ich gebe meiner Frau, wo es nicht so gut geht, einfach doppelt so viel Essen wie der andere. Und sagt er, ich hätte dich doch gern, schau mal, es spielt mir keine Rolle, ob du Kind hast oder nicht. Oder? Und das macht die Situation dann nicht besser in dem Moment. Penina auf ihrer Seite, die hänselt und piesackt Hannah die ganze Zeit, weil sie kein Kind hat. Aber sie ist mehr geliebt und sie hat dort drinnen ein Problem. Also wir haben da einen wunderbaren Familienkonflikt, der sich da auftut. Und schlussendlich ist Hannah in so einer grossen Not und es endet immer damit, dass sie irgendwie aufgelöst in Tränen ist. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo sie es nicht mehr tragen mag. Und ich lese euch vor, du kannst den Text auch einblenden, aus dem 1. Samuel 1, Vers 9 bis 18. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben? So will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und da sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hannah aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und aus Traurigkeit so lange geredet. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig dahin. Ich möchte mit dem Abschnitt, den wir gelesen haben, heute Folgendes irgendwie betonen, probieren. Was ist unsere Haltung, wenn wir vor Gott kommen? Wenn wir auch in grosser Not vor Gott kommen, wenn wir beten? Und wir gehen dafür dem Gebet ein bisschen entlang. Manchmal gibt es auch in unserem Leben eine gewisse Zeit, wo wir einfach sagen müssen, jetzt langt es, jetzt ist genug. Jetzt ist Schluss, fertig, ich kann nicht mehr. Wir haben diese Woche mit den Kindern Irgendwie sind sie darauf gekommen, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird. Und dann hat eine von unseren Töchtern gesagt, sie so, wenn er dann wieder kommt, dann wird er sagen, jetzt langt, hört mal auf. Das wünschen wir uns irgendwie, oder? Dass jemand kommt und sagt, jetzt langt, hört mal auf. Manchmal sind wir in Not. Und wir haben es da mit so einem Moment zu tun. Hannah, wo Gott um ein Wunder bittet, dass er sie aus ihrer Not befreit. Wir finden in der Bibel ganz verschiedene Umgang mit notvollen Situationen. Es gibt die, die gar nicht davon ausgehen, dass Gott die Not muss beheben. Der David geht nicht her und betet, Herr, lass den Reis verschwinden, sondern er lässt sich ausrüsten mit dem, was ihm zur Verfügung steht, um den Reis zu bekämpfen. In ganz viele andere Situationen beten Leute häufig auch, Herr, hilf uns, in dieser Situation können deinen Willen zu tun, dass wir durchheben können. Aber in dem Moment da haben wir eine andere Situation. Hannah betet nicht einfach, dass sie jetzt etwas aus dieser Situation könnte lernen, wo sie drinnen ist. Oder dass sie einfach gut durchgetragen wird in ihrem Leben. Nein, sie wünscht sich nichts mehr, als endlich ein Kind zu haben, um aus dieser Schande, die über ihr ist, und dem Familienkonflikt, wo sie da drin steckt, befreit zu werden. Und wir wissen nur den letzten Auszug von ihrem Gebet. Und das ist sicher nicht alles. Es heisst, dass sie lang gebetet hat. Sie wäre am Eli vielleicht sonst gar nicht aufgefallen, wenn sie nur kurz vorbeikommen wäre, ihr Anliegen gedroppt hätte und wieder gegangen wäre. Dann hätte der Eli sie vielleicht gar nicht wahrgenommen. Vielleicht gar nicht gesehen. Und ihr Gebet war emotional. So emotional, dass der Eli sich gefragt hat, ob sie besoffen ist. Das war seine naheliegendste Vermutung. Die Frau muss besoffen sein. Darum ist sie jetzt da und brabbelt da irgendetwas vor sich her. Es ist noch spannend, das kommt in der Bibel relativ oft vor, dass Menschen von außen angeschaut, die in der Gegenwart von Gott sind, entweder in Not vor ihm oder vom Geist erfüllt, von denen, die rundherum sind, als besoffen wahrgenommen werden. Scheinbar ist die Gegenwart von Gott etwas, das für dich rundherum so aussehen kann, wie wenn jemand nicht mit klarem Verstand ist. Tana lässt ihren ganzen Schmerz raus. Ihre ganze Not vor Gott. Es ist ein Gebet, das von Herzen kommt. Und es kommt in dieser Beschreibung etwas zum Tragen, dass es Hannah nicht mit einer Gottheit zu tun hat, die irgendwie weit weg ist. Mit einer Gottheit, die irgendwie eine Energie ist. Eine positive. Sondern sie kommt in die Gegenwart von einem Gott, der sich für sie persönlich interessieren kann. Der sich für sie interessieren soll. Nicht ein Gott, der sich einfach nur schöne Sprüche und wohlriechende Opfer wünscht, sondern einer, der an ihr interessiert ist. Einer, der ihr persönlich begegnen will. Das ist etwas von dem Fundament, wo wir auch immer davon reden. Wir haben es nicht mit irgendetwas zu tun, wenn wir über Gott reden, sondern mit einem Gott, der Person ist, der an uns interessiert ist, wo man darf kommen und darf klagen, wo man sein Herz darf ausschütten. Es ist eine Ansprechperson da. Es ist nicht einfach eine schimmernde Liebe, die da ist, sondern es ist eine persönliche Liebe, die uns interessiert ist. Und Hannah schüttet ihr das Herz aus. Und nachdem sie das lang gemacht hat, endet sie damit, dass sie das Gelübde ableitet. Sie verspricht Gott, dass wenn er ihr einen Sohn schenken wird, dass sie ihm den Sohn zurückschenkt. damit er im Dienst von Gott sein Leben verbringen kann. Das Zeichen dafür ist, dass sie sagt, es soll nie ein Messer an seine Haare kommen. Also der Samuel, wenn er euch in irgendeiner Geschichte vorstellt und wenn er irgendwo den Zeichner sieht und er hat kurze Haare, ist das Bild falsch. Der hat lange Haare gehabt. Das kennen wir schon vom Simson. Das ist eine Art von Gelübde gewesen, dass jemand in Gottes Dienst steht, dass die Haare nicht geschnitten werden. Also, ich weiß nicht genau, wie hoch der Turm am Schluss war oder wie dass er das ganz genau gemacht hat. Oder aber eine gewisse Länge, ob die einfach selber ausgehen. Aber Samuel war ein Mann mit langen Haaren. Aber das war auch ein Zeichen, die Haare nicht zu schneiden. Genauso wie es ein Zeichen war, die Haare zu schneiden, dann, in einem anderen Moment. Die Haare waren immer ein Ausdruck von dem, können ein Ausdruck sein von dem, wie jemand gerade in seinem Verhältnis zu Gott steht und etwas ausdrücken. Also könnt ihr euch selber mal überlegen, wie das eure Frisur gestaltet und ob das etwas damit zu tun hat, wie ihr euch Gott verpflichtet fühlt. Gut. Aber es hat schon so eine gewisse Verrücktheit in dieser Sache. Oder? Also, einerseits könnte man jetzt sagen, ja, das ist einfach die Verzweiflung, die aus der Hanna rausredet. Okay, und wir kennen das vielleicht selber von unseren Gebeten, wenn wir in Not sind. Okay, Gott, wenn du mir das und das gibst, dann gebe ich dir das und das und das und das. Kennen wir vielleicht. Und ich könnte sagen, die Hanna war einfach verzweifelt und sagt, wenn du mir ein Kind gibst, dann gebe ich es, dann kannst du es haben. Ich will einfach ein Kind haben. So wie so eine gewisse Bestechung. So, oder wie so ein Deal. Du gibst mir etwas, ich gebe dir etwas, für mich ein Gewinn, für dich ein Gewinn. Aber ich glaube, der Hanna ihres Gebet sollen wir anders lesen. Es ist nicht einfach, hauptsächlich kommen über, was ich will. Sondern da ist etwas Tieferes drin zu finden. Zum einen merken wir in diesem Gebet, und das ist ein Zusammenhang zwischen dem, dass sie lang vor Gott klagt und ihm ihr Herz ausschüttet. Manchmal ist das lang vor Gott sein, manchmal ist das einfach vor Gott können brüllen, können Tränen haben, können einfach mal alles rauslassen. Das führt manchmal in so eine neue Klarheit rein. In ein neues Bewusstsein, mit wem wir es zu tun haben. Weil wenn der persönliche Gott anwesend ist, und das ist er, wenn wir beten, und wenn wir ernsthaft vor ihn kommen, dann wird er uns in seiner Liebe begegnen und das lässt uns meistens nicht an dem Ort, wo wir sind. Und durch ihre Not weiss sie, dass wenn sie ein Kind bekommt, dass Gott selber an ihr gewirkt haben wird. Meine, jedes Kind ist ein Geschenk von Gott, aber das Kind, wo ja klar ist, dass bös gesagt, sie schuld ist, dass das Kind nicht auf die Welt kommen kann, weil ihr Mann hat mit der anderen Frau ein Kind gehabt, gell? Das kommt dann noch dazu. Es ist nicht so, wir wissen halt nicht, an wem es liegt. Aber das Kind, wenn es auf die Welt kommt, das ist ein unmögliches Geschenk. Das geht eigentlich gar nicht. Gott, und sie sieht sich nicht einfach in einem Verhältnis von da bin ich, dort ist Gott, ich bitte ihn um etwas und er gibt mir etwas. Und sie sieht sich in einer Beziehung mit Gott. Ich glaube, das ist etwas weiteres Wichtiges von dem Persönlichen an Gott. Wenn Gott einfach eine distanzierte Macht wäre, wie ein Automat, wo man einfach die richtigen Gebete oben reinwirft und unten kommt das raus, was man gerne hätte, dann sowieso so eine gute Fee, wo man 3 Wünsche frei hat und dann kommt man die über. Das wäre ein Gott, der vollständig in unseren Dienst gestellt wäre. Wo wir bestimmen, was er macht. Aber die Hanna weiss, dass da etwas ist, wo nicht einfach, das ist nicht ein Automat, da kann ich nicht einfach etwas reinlassen und unten kommt das raus, was ich gerne hätte, sondern ich vertraue mich dem Gott an. Und was immer er mir gibt, ist ein Geschenk und ich will ihm das Geschenk auch wieder zurückgeben. Sie klagt ihm ihr Leid und sie vertraut darauf, dass er sie sieht. Das ist das, was in Beziehungen passiert. Auch zwischen uns Menschen. Ein Gott von Beziehung, der ist nicht daran interessiert, uns einfach zu geben, was wir gerade gerne hätten. Genauso wie ich als Vater nicht daran interessiert, bei meinen Kindern einfach gerade zu geben, was sie gerne hätten. Oder einfach nur hinter ihnen aufzuräumen. Wenn sie sich einmal mehr komplett ausbreitet haben. Einfach hinter ihnen alles zu versorgen. Sondern er ist ein Gott von der Beziehung, wo ein Anreden, ein Antworten, etwas zurückgeben. Beziehung ist Kommunikation. Beziehung ist, dass, wenn Gott mir etwas gibt, dann bin ich in Beziehung wieder zu ihm. Nicht, weil ich einen Vertrag eingegangen bin, sondern weil das grundsätzlich die Form ist, wie liebende Beziehungen funktionieren. Wie fest ist Hannah in dem Moment das Gegenstück zum Volk Israel? Das Volk Israel, die haben auch geschrien, Gott möge sie befreien aus Ägypten. Die haben auch gerufen, dass sie aus der Sklaverei befreit werden. Und Gott hat sie befreit. Aber kaum sind sie draussen gewesen, haben sie schon die nächste Forderung gestellt. Sie sind schon mit dem Nächsten gekommen, den sie jetzt auch noch gerne hätten. Und das ist die ganze Zeit so gegangen. Sogar da, wo sie im Bund eingegangen sind mit ihm, ist es nachher so weitergegangen, dass sie ständig unzufrieden waren, ständig noch mehr von ihm wollten. Und ihre Berufung, ein Königtum, ein Priestertum für die Welt zu sein, haben sie so gesehen, dass sie die Bevorzugten sind vor aller Welt, die Gott besonders versorgen muss. Und Hannah ist das Gegenteil dazu. Hannah, die weiss, dass das, was von Gott kommt, darauf basiert, dass das in einer Beziehung lebt. Dass das, was er mir gibt, ein Geschenk ist, dass er mir das anvertraut. Und dass es letztendlich ihm gehört. Und so macht sie das Gelübde. Wie fest ist sie vielleicht auch ein Gegenstück zu uns? Wie fest sind wir manchmal dort drin gefangen, dass wir sagen, oh Gott, ich mag nicht mehr, du musst etwas machen. Du musst jetzt das, die Krankheit wegnehmen, den Schmerz beseitigen. Herr, nimm mir das weg. Und manchmal kommen wir an den Punkt, wo wir ihm sogar etwas versprechen dafür, aber wie häufig halten wir es denn auch? Wie häufig haben wir das Gefühl, dass er unsere Wünsche erfüllen muss, weil er ist ja Gott und er kann alles. Dass er unsere Vorstellung von ihm befriedigen muss. Wenn er doch Gott ist und alles kann, dann soll er sich jetzt mal zeigen. Ich bin immer froh, dass wenn wir so vor Gott kommen, dass dann nicht gerade bei heiterem Himmel ein Blitz in mein Haus einschlägt und alles runterbrennt. Weil das wäre auch eine Art und Weise, wie er sich zeigen könnte und es wäre definitiv ein Wunder. Das wäre aber nicht unbedingt das, was ich dann erwartet habe. Oder kommen wir in unserer Not zu ihm, dass wir ihm dürfen klagen und wissen, er sieht uns. Er sieht uns in unserer Not. Er sieht uns in unseren Herausforderungen. Die mögen für andere um uns herum eigentlich Peanuts sein, so Kleinigkeiten. Und andere könnten sagen, was jammerst du wegen dem? Aber für uns ist es eine Not. Und Gott sieht sie. Aber kommen wir in der Erwartung, dass wir, wenn wir ihm unsere Not gebracht haben, auch wieder annehmen, was er uns als Antwort darauf gibt. Und dass wir bereit sind, ihm auch wieder zurückzugeben von dem, was wir empfangen haben. Wenn wir einfach zum Beispiel gesund sind, dass es uns wieder gut geht und wir mit unserem Leben weitermachen können wie bisher. Oder in welchem Sinn können wir unsere Gesundheit Gott dann auch in Dienst stellen, wenn wir sie bekommen? Wenn wir einfach eine Familie haben, weil wir uns das so fest wünschen. Aber sind wir dann auch bereit, unsere Familie in Dienst von Gott zu stellen? Wenn wir in Not sind wegen unserer Arbeit. Wenn wir eine Verbesserung von unserer Arbeit, einfach damit wir wieder zufrieden sein können und weitermachen wie, und einfach wieder machen können, was wir wollen. Oder sind wir bereit, wenn wir die Not vor Gott geklagt haben, auch zu sagen, wenn du mir Arbeit gibst, wenn du mich vielleicht sogar beförderst, Ich will das dir zurückgeben. Und dann auch anfangen herauszufinden, und das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, was das jetzt genau heisst, das wieder Gott in die Hand zu geben, dass es darf brauchen. Ich glaube, wenn das unsere Herzenshaltung wird, dann passiert das, was nachher bei der Hanna passiert ist. Die Hanna hat das Samuel bekommen, das Geschenk von Gott. Und sie hat ihm zurückgegeben. Jetzt, wenn jemand von euch ein Kind überkommt, deponiert es bitte nicht einfach in der Fege. das wäre jetzt für mich auch noch eine Herausforderung. Im Tempel ist das ist mehr in eine Gemeinschaft hineingegangen. Der Eli, der hat auch eine Frau gehabt. Der ist wahrscheinlich nicht auf der Eli ganz alleine gewesen, der für den Samuel geschaut hat. Das ist in eine priesterliche Gemeinschaft hineingegangen worden. Aber die Hanna hat das zurückgegeben. Hat es Gott anvertraut. Und ihr Gebet, ihr Ehrliches vor Gott sein und ihr Festhalten an dem, was sie versprochen hat, hat dazu geführt, dass Gottes Reich durch den Samuel kommen konnte. Gottes Reich kann dann in unser Leben hineinbrechen. Wenn wir Gott nicht einfach um Sachen bitten, damit es uns wieder ein bisschen besser geht, sondern dass das, was er uns schenkt, ihm anvertraut wird, damit sein Reich kommen kann. Gott selber sehnt sich nach uns. Und seit dem Anfang der Schöpfung ruft er uns. Er sucht uns. Er klopft an. Er bittet darum, dass wir doch zu ihm zurückfinden. Wir erleben dann in der Bibel wütig und traurig über die Menschheit. Und er fängt an zu versprechen, dass er uns wieder begegnen will. Dass er uns wieder annehmen will. Und was macht er? Er gibt sein Liebste für uns. Dass wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben können. Dass wir nicht nur in die Nähe von seinem Heiligtum kommen können, wie Hanna, sondern dass wir eintreten ins Allerheiligste vor seinem Thron. Und es ist Jesus selber, der sein Vertrauen ebenfalls auf Gott und nicht auf sein persönliches Glück gesetzt hat. Er hat gesagt, dein Wille soll geschehen, nicht meine. Was auch immer du aus dieser Not mit dem Kreuz, das kommt, machen wirst, ich nehme das an, damit dein Wille geschieht und dein Reich kann kommen. Und Gottes Reich ist gekommen. Und wir dürfen jetzt in diesem Moment auch feiern und uns daran erinnern. Wir dürfen uns daran erinnern, dass Jesus gekommen ist. Und dass er in seinem Leben nicht einfach sein Glück gesucht hat, damit es ihm ein bisschen besser geht. Oder damit er berühmt wird. Oder ein guter Zimmermann. Sondern dass er in seiner Berufung parat war, das, was Gott ihm anvertraut hat, auch wieder ihm zurückzugeben.